Wunderschönen guten Morgen. Und Eva, kannst gleich mal das Titelbild, die Folie genau. Das Thema meiner heutigen Predigt lautet, du kannst viel bewirken. Inspiriert wurde die Predigt, gleich mal die nächste Folie, von diesem Buch, das ich gerade mit meiner Frau zusammen ja durcharbeite. Ich sage nicht lese, sondern durcharbeite. Es ist sehr herausfordernd. David Platt, keine Kompromisse, Jesus nachfolgen um jeden Preis. Da geht's, ich kann jetzt nicht den Inhalt des ganzen Buches wiedergeben, aber es geht letztlich darum, dass wir alle einem Wohlfühlevangelium folgen. Und ganz oft beim Lesen habe ich gemerkt, so, ja, da hat er mich schon wieder erwischt, das ist so. Also wir holen uns gerne den Segen ab, wir fühlen uns gut, wir fühlen uns gesegnet. Hauptsache mir geht's gut. Aber dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, diesen Segen weiterzugeben, seine Zeugen in der Welt zu sein, dass noch andere an ihn glauben und errettet werden, das fällt schnell mal hinten runter. Also ich finde es cool, was so unsere jungen Leute hier in der Gemeinde machen, die dann auch rausgehen und tatsächlich Leute auf der Straße ansprechen. Da kann ich mir von euch auch noch eine Scheibe abschneiden. Und ja, letztlich geht es bei der Nachfolge ja darum, dass wir unsere Komfortzone verlassen und den Menschen da draußen von Jesus erzählen. Oder wie es die Eva Wiesner mal gesagt hat, ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, dass wir unseren Hintern vom Sofa hochkriegen und uns für den Herrn engagieren. Und ich finde es toll, was ihr gemacht habt und bewundere das auch, wie ihr da in Afrika wart. Aber ich denke gleichzeitig, erwartet Gott auch nicht und es geht auch praktisch nicht, dass wir jetzt alle nach Afrika gehen, in die Mission, vorher unser ganzes Hab und Gut verkaufen. Ich glaube, dass Gott das auch nicht unbedingt möchte, ist auch nicht unbedingt nötig. Also wenn, dann kriegt man dafür einen Ruf von Gott. Aber wenn wir uns den Missionsbefehl angucken, da heißt es ja am Ende des Matthäus-Evangeliums, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Also es geht los mit geht hin. Und das fängt ja eigentlich streng genommen schon vor deiner und meiner Haustür an. Ich habe mir überlegt, habe ich meinen Nachbarn schon mal von Jesus erzählt? Nein. Es gibt oft Situationen, wo ich denke, wow, jetzt könntest du was sagen. Und dann ist die Situation rum und ich habe wieder gekniffen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin da noch nicht durch mit dem Thema. Also auch wenn ich hier jetzt vorne stehe und danke für deine Anmoderation, zu viel der Ehre, ich fühle mich da auch sehr demütig und noch am Lernen. Aber Gott ist gnädig. Und ja, einfach mal, genau, danke. Also, ne, wir sind da herausgefordert. Und es gibt Leute in unmittelbarer Nachbarschaft von dir und mir, die diese gute Botschaft von Jesus hören sollen und auch müssen, weil sie eben sonst verloren gehen. Ich denke, viele glauben, naja, irgendwie komme ich schon in den Himmel, ich bin ja kein Mörder, ich bin kein Vergewaltiger, ich bin ja nicht so schlecht, irgendwie wird Gott es schon möglich machen. Aber die Botschaft der Bibel ist ja eine andere. Wer Jesus nicht hat, der geht eben verloren. Naja, und Jutta und ich sind da eben dran und fragen und beten drüber, auch Richtung Kurzzeitmissionseinsatz. Ne? Das muss dann halt immer in den Ferien bzw. Urlaub sein. Aber dass wir da auch mal solche Aktionen planen und starten. Aber wir wollen auch offener sein, ganz normal im Alltag den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen, damit wir Gott einfach auch im Alltag bezeugen können. Und wie gesagt, wir sind da beide noch am Lernen und merken aber doch, wie Gott uns so Schritt für Schritt führt. Und schließlich haben wir alle ja auch was zu sagen. Es ist ja die beste Botschaft der Welt. Das heißt ja nicht umsonst Evangelium, frohe Botschaft. Jetzt kommen ein paar interessante Fakten, die ich gelesen habe. Nein, nicht in dem eingangs erwähnten Buch, sondern woanders. Es gibt interessante Statistiken, die schätzen, dass ein Mensch im Laufe seines Lebens durchschnittlich etliche tausend Menschen beeinflusst. Ich denke, es ist auch eine Typfrage. Es gibt Leute, die gehen von sich aus sehr offensiv auf Leute zu, haben auch viele Kontakte, und es gibt stillere, mehr introvertierte Menschen, die sind vielleicht nicht so kontaktfreudig. Aber auch die haben viel Einfluss und viel mehr Einfluss auf Menschen, als sie vielleicht denken. Und ich möchte heute mit uns so ein bisschen darüber nachdenken, was wir auf dieser Welt bewirken können. Es fängt schon da an, was wir sagen, die Art, wie wir leben, was wir schaffen, also tun, aber auch unsere Stimmungen, unsere Veranlagungen. Durch all das nehmen wir Einfluss auf unsere Umwelt, auf unsere persönliche Welt. Und ein Fakt ist ja auch, wir wissen letztlich nie, wer uns beobachtet. Meistens schaut uns doch jemand zu, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Unser Kind, andere Geschwister hier in der Gemeinde, unser Partner, ein Freund, jemand Fremdes. Ich bin ja Lehrer und werde von daher in der Schule natürlich ständig irgendwie beobachtet, nicht nur im Unterricht. Und das ist mir vielleicht gar nicht immer so bewusst, aber es ist einfach so. Kurzes Beispiel, ich war jetzt vor kurzem auf Klassenfahrt mit, also die 10. Klassen, 4 Klassen waren das, 6 Lehrkräfte, insgesamt waren wir fast 100 Personen, eine Woche in Berlin. Und da gab es halt auch 1-2 Vorfälle, wo man dann auch mal etwas lautstarker schimpfen musste, ne? Weil die sich nicht an Regeln gehalten haben. Und an dem Montag nach der Klassenfahrt hat mir dann ein Vater berichtet, dass sein Sohn ganz erstaunt war, dass ich auch mal streng sein kann. Im Unterricht habe ich halt 10. Klasse aufwärts dieses Schuljahr, ne? Und dann hat man mit Disziplin normalerweise nicht mehr so viele Probleme. Und da braucht man das dann auch nicht. Und das war wohl eine Seite, die viele Schülerinnen und Schüler jetzt von mir nicht so kannten. Und die haben mich dann ganz erstaunt beobachtet, ne, dass ich sozusagen auch mal laut werden kann. Genau. Also halten wir fest, wir alle werden im Alltag, da wo du bist, da wo ich bin, wir werden immer wieder beobachtet. Und dadurch haben wir auch Einfluss. Genau. Und das mit dem Einfluss ist aber so eine zweischneidige Sache. Der Einfluss hat eine gute, eine positive Seite, aber er kann natürlich auch eine schlechte, eine negative Seite haben. Und in der Bibel finden wir etliche Berichte, die uns beide Seiten der Medaille zeigen. Genau. In Apostelgeschichte 19 zum Beispiel sehen wir einen Mann namens Demetrius. Er war Silberschmied von Beruf. Und es gelang ihm, die gesamte Zunft der Silberschmiede, also alle Kollegen von ihm, gegen den Apostel Paulus aufzuhetzen und gegen Paulus und das Evangelium sie aufzuwiegeln. Er schaffte es, die gesamte Stadt Ephesus in Aufruhr zu bringen, und alle stürmten dann in das dortige Theater. Es ist schon etliche Jahre her, aber ich war schon in Ephesus, also es liegt in der heutigen Türkei, und die Überreste dieses Amphitheaters, die sind immer noch sehr beeindruckend. Und es ist nicht gerade ein kleines Theater, es fasst tatsächlich 25.000 Menschen. So, jetzt stellt euch vor, dieses Theater ist randvoll mit einem wütenden Mob. Alle brüllen und schreien wütend. Und die Bibel berichtet, das Theater war randvoll mit Menschen und die haben 2 Stunden lang geschrien. Viele von denen wussten wahrscheinlich nicht mal genau, was sie da geschrien haben. Sie wurden einfach mitgerissen durch den Einfluss eines Mannes, und der war von Gier und Wut getrieben. Wollte weiterhin seine Götzenbilder verkaufen an Touristen, und Paulus hatte gesagt, das geht so nicht. Gier und Wut hatte ihn auf die Barrikaden gebracht, und er hat alle mitgerissen. Was für ein Einfluss, allerdings negativer Art. Ein zweites Beispiel, auch ein negativer Einfluss. Die Person, die ich jetzt gleich nenne, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ihr Name ist auch ja fast schon zu einem Synonym für schlechten Einfluss geworden. Ich meine Isabel, die Königin Isabel. Sie wird uns berichtet von ihr in 1. Könige 21. Und genau, da haben wir schon eine Bibelstelle in 1. Könige 21, Vers 25, lesen wir zwar über den Ahab, ihren Mann, aber der wurde eben beeinflusst von sie. Da heißt es: Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Ja, sie hatte ja auch den Baalskult eingeführt und sie war eine hinterhältige Mörderin und beeinflusste ihren Mann in die gleiche schlechte Richtung. Und wir bleiben mal noch im Alten Testament in 1. Sprüche 22, nächste Folie. Da heißt es ab Vers 24, lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Also wer sich mit aggressiven, mit verbitterten Menschen abgibt, dessen Seele wird, wie sagt der Text hier, in eine Falle gehen. Die Gedanken und die Haltungen solcher Menschen färben auf uns ab. Gutes Bild hierzu, stellt euch so eine Obstschale vor, ich nehme jetzt einfach mal Äpfel. Da habt ihr schöne Äpfel auf so einer Obstschale und ihr legt einen Apfel, der schon am Schimmeln, der schon am Faulen ist, legt ihr dazu. Es wären nicht die gesunden Äpfel, den Kranken gesund machen, sondern wenn ihr das so lasst, den da mittendrin, dann wird der alle anderen auch anstecken und negativ beeinflussen. Es wird um sich greifen. Und das waren jetzt Bibelverse aus dem Alten Testament. Jetzt, da habe ich aber, glaube ich, keine Folie, aber macht nichts. Aus 1. Korinther 15, Vers 33 heißt es, irrt euch nicht, lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und in einer moderneren Übersetzung heißt es, er verdirbt gute Manieren, gute Moral und guten Charakter. Zurück zu dieser König Isabel. Sie nahm Einfluss auf ihren Mann, auf den Ahab, aber auch auf ihre Tochter und die hieß Athalia. Und dieser Einfluss war extrem schlecht. Athalia gehörte zur Königsfamilie in Israel und ihr Sohn wurde dann König. Allerdings starb dieser relativ jung. Und was tat dann Athalia, die Tochter von Isabel, als ihr Sohn tot war und der Königsthron sozusagen leer war? Sie hat alle Enkelkinder umbringen lassen und die Macht an sich gerissen. Und unter diesen Kindern, die da getötet wurden, waren eben Säuglinge, Babys, Kleinkinder. Sie brachte alle um, nur ein einziger ist ihr entgangen. Man merkt, Athalia war ein Produkt des Einflusses, den ihre Mutter ausgeübt hatte. Sie war durch und durch böse. Aber in der gleichen Geschichte sehen wir auch die Kehrseite der Medaille. Auch da gab es einen Mann, der positiven Einfluss hatte und der hieß Jojada. Er war ein Priester und hat, wie gesagt, positiven Einfluss ausgeübt. Auf der einen Seite haben wir also Athalia, schlechter Einfluss. Auch beeinflusst durch ihre Mutter. Und auf der anderen Seite Jojada, der Priester. Er und seine Frau hatten diesen einen Enkelsohn zu sich genommen, im Säuglingsalter noch. Sie entführten ihn sozusagen, haben ihn damit gerettet und versteckten ihn in einer Kammer 6 Jahre lang und zogen ihn dort groß, haben ihn versteckt vor der Athalia. Niemand wusste von ihm. Er wuchs heran und wurde von Jojada gehegt, gepflegt und auch unterrichtet im Wort Gottes. Jojada hatte positiven Einfluss auf ihn. Und dieser Priester liebte Gott und fing auch an, mit einer Reihe von Soldaten zu sprechen. Und im Laufe dieser 6 Jahre konnte er mehr und mehr Soldaten beeinflussen. Und als dann Joasch, so hieß dieser königliche Enkelsohn, 7 Jahre alt wurde, holte Jojada ihn aus dem Versteck heraus. Der Junge war 7 Jahre alt und dann hat man ihn zum König erklärt. Es gab einen Staatsstreich, durchgeführt von den Soldaten, die dann übergelaufen waren. Die Atalia wurde entmachtet und auch hingerichtet. Und dann war dieser 7-Jährige auf dem Thron. Aber Jojada war sein Ratgeber. Und knapp 40 Jahre lang diente Jojada diesem Joasch als Ratgeber und geistlicher Leiter der Nation. Und das war eine Blütezeit für das damalige Israel. Es gab eine nationale Erweckung, es gab Reformen. Das Volk, das vorher gottlos war, trat wieder in den Bund mit Gott ein, um ihm mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu dienen. In der Zeit wurde der Götzendienst im Land abgeschafft. Es war eine Zeit, wo es gute Ernten gab, wo großer Wohlstand entstand. Und das alles aufgrund von Jojadas Einfluss, weil Gott dann wieder segnen konnte. Interessanterweise war dieser Priester bereits 90 Jahre alt, als sie diesen Säugling versteckten. Und er starb dann auch erst mit 130 Jahren. So, jetzt zurück zur Gegenwart. Ich denke, dass auch wir heute in der Zeit, wo wir leben, etwas bewirken können, dass diese Zeit nicht vorbei ist. Vielleicht liegt das Größte, was du bewirken kannst, was ich bewirken kann, vielleicht liegt es ja noch vor uns. Ich bin jetzt 54 Jahre jung, ja, und habe den Eindruck, dass Gott vielleicht noch so manches vorhat. Mit mir und auch vielleicht mit dir. Nochmal ganz kurz zu dem Jojada, um zu zeigen, welch großen Einfluss er hatte. Als dieser Priester starb, wandte sich der König Joasch und auch das gesamte Volk sofort wieder von Gott ab. Sie fielen zurück in den Götzendienst. Das heißt, dieser eine Mann, dieser Priester, dieser Mann Gottes hielt den König und die ganze Nation auf Kurs. Welch ein Einfluss. Daher unterschätze niemals, welchen Einfluss du hast. Selbst diejenigen unter uns, die sehr introvertiert sind, vielleicht eher Einzelgänger, auch du hast Einfluss, vielleicht mehr als du denkst. Niemand lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Andere Menschen werden von uns und unserem Leben beeinflusst. Das war jetzt übrigens ein Zitat aus Römer 14, Vers 7. Bisschen anders formuliert, da heißt es, denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Also, wir kommen nicht um die Tatsache herum, dass wir Einfluss haben. Jeder, der das hier heute Morgen hört oder dann vielleicht auch später über Social Media, ja, lass es dir gesagt sein, du hast Einfluss. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wie können wir das für Gottes Reich einsetzen? Für Jesus. Und ich möchte uns heute Morgen 4 einfache Gedanken mitgeben, die uns helfen können, positiven Einfluss in der Welt zu nehmen, im Sinne von Gott. Und wie gesagt, ich sage bewusst uns, ja, ich bin hier auch noch am Lernen und nicht fertig. Also, 4 einfache Dinge. Erstens, führe ein verwandeltes Leben. Damit meine ich keine Perfektion, weil das kann keiner und das wird auch keiner von uns erreichen. Aber Veränderung, die Jesus in uns bewirkt, als er in unser Leben kam, das muss ja früher oder später eben auch sichtbar werden. Die Bibel nennt es die Frucht des Heiligen Geistes und wo es eine Wurzel gibt, da wird es auch irgendwann Frucht geben. Dann sieht man das auch nach außen. Wir fangen an, ein verwandeltes Leben zu führen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema im Neuen Testament, gerade im Römerbrief, das sagt der Verfasser in Kapitel 12, Vers 2. Nächste. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn uns hier gesagt wird, wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, dann heißt das, wir sollen es verstehen und ausleben, das, was Gott für unser Leben bereithält. Er sagt uns 2 Dinge, passt euch nicht an, sondern lasst euch verwandeln. Und das Wort anpassen bedeutet hier eigentlich wörtlich übersetzt, vom äußeren Druck geformt werden, also in eine Form hineingepresst werden. Ich denke da so an Kindergarten-Sandkasten, ne, diese Förmchen, da wird Sand hineingepresst und dann nimmt es eine Form an. Und die Aufforderung, die uns hier im Römerbrief gestellt wird, wir sollen uns nicht in diese Form der Welt pressen lassen. Wir sollen uns nicht, ja, wie die Welt klingen, wir sollen nicht so aussehen wie die Welt. Es gibt immer wieder äußeren Druck, Gruppendruck. Ich denke auch gerade für die jungen Leute auf Social Media, da ist schon viel Einfluss da. Diesen Anpassungsdruck könnte man auch so formulieren, das ist so die Erwartungshaltung an uns. Tanz nicht aus der Reihe, sei nicht anders. Heule lieber mit den Wölfen, du musst klingen wie wir. Du sollst auch keine abweichende Theologie haben, sonst würde ich das teuer zu stehen kommen. Ja, es gibt Druck, aber Paulus schreibt, passt euch nicht unter dem Druck der Welt an, sondern lasst euch verwandeln. Und das Wort verwandeln bedeutet buchstäblich von innen nach außen verändert werden. Das, was innen ist, soll sich nach außen auswirken und soll dann auch sichtbar werden. Hier steht das griechische Wort Metamorpho und davon stammt unser Wort Metamorphose. Vielleicht denkt ihr jetzt auch so wie ich an eine Raupe, ja, die eben diese Metamorphose durchläuft. Und dann, wenn der Kokon aufplatzt, kommt da ein wunderschöner Schmetterling raus. Das passiert auch von innen nach außen. Und Paulus will uns hier sagen, als Jesus uns gerettet hat, hat Gott Gutes in uns hineingelegt. Heiliges, Ewiges hat er in uns hineingelegt. Und das soll jetzt auch nach außen sichtbar werden. Wie kann das passieren? Wie kann man ein verwandeltes Leben führen, sodass es sich in unserem Reden zeigt, in unserem Umgang mit Menschen, in Situationen, ja auch in der Sicht auf die Welt, wie wir Dinge beurteilen, auch wie wir Prioritäten setzen, was ist mir wichtig? Wie gelangt dieses Gute, das Gott in uns hineingelegt hat, nach außen? Paulus erklärt es uns, er sagt, durch die Erneuerung unseres Sinnes, also unser Denken wird verwandelt. Und wie passiert das? Eigentlich ganz einfach, durch Gottes Wort. Wenn wir anfangen, wie Gott zu denken und Zeit mit seinem Wort verbringen. Wenn wir den Herrn als höchste und letzte Autorität setzen und ihn über unser Gewissen, über unser Denken, über unser Fühlen setzen, wenn wir uns ihm immer wieder unterordnen, dann geschieht etwas Übernatürliches. Das, was der Herr in uns hineingelegt hat, kann nach außen gelangen. Und dann fangen wir an, ein Leben zu führen, das starken Einfluss für Gott ausübt. Ein verwandeltes Leben. Und das werden Menschen auch bemerken. Und das ist dann Einfluss. Okay, die zweite Möglichkeit, der erste Punkt war, führe ein verwandeltes Leben. Die zweite Möglichkeit, in der Welt etwas zu bewirken, ist ganz einfach, jemandem in Not zu helfen. Hilf jemandem, der die Hilfe nötig hat. Das kann materielle Not sein oder vielleicht auch eine seelische Not. Vielleicht braucht derjenige nur Trost und eine Schulter zum Ausweinen. Oder da ist jemand, der braucht jemanden, der mit ihm einen Kaffee trinken geht und sich seine Probleme anhört. Auch hierzu habe ich eine Bibelstelle, kannst mal weiterklicken, in 1. Petrus 2, Vers 12, hier habe ich jetzt die Übersetzung Neues Leben, also eine moderne Übersetzung. Da steht, achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Das hängt eng mit dem ersten Punkt zusammen, dass Gott uns verwandelt, unser Verhalten ändert. Und aber auch, wenn wir sozusagen Gutes tun, jemandem helfen, dann hat das Eindruck. Das heißt, wir gewinnen mehr Herzen, wenn wir sie erweichen durch Gutes tun, als wenn wir auf andere einhämmern. Das ist einfach so. Und in Matthäus 5 lesen wir auch, Jesus selber sagt da, dass die Menschen unsere guten Taten sehen und dann den Vater im Himmel preisen. Also das hat auch Einfluss. Und Jesus sprach auch, dass unsere guten Taten, unser freundliches Handeln von Gott gebraucht wird. Er sagt hier zwei Dinge. Er sagt, ihr seid Salz und Licht. Und ich denke, wir verstehen das. Wenn wir zu Menschen freundlich sind, wenn wir jemandem in Not helfen, ohne Gegenleistung, dann leuchtet da das Licht des Evangeliums auf. Aber es wirkt auch wie Salz. Salz ist nicht nur ein Gewürz, sondern es macht auch durstig. Wenn du schon mal in einer Bar warst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass da nicht immer, aber ganz oft so eine kleine Schale steht mit Salzbrezeln oder salzigen Nüssen. Und das liegt jetzt nicht daran, dass der Wirt besonders menschenfreundlich ist und sich denkt, Mensch, vielleicht kommen nachher Gäste, die haben noch nichts gegessen, die haben Hunger, dann stelle ich ihnen wenigstens ein paar Salzbrezeln hin. Nein, das ist mit Hintergedanken. Die Gäste sollen natürlich davon knabbern und dann noch mehr Durst bekommen und dann vielleicht noch ein Bierchen mehr bestellen, bevor sie dann wieder nach Hause gehen. Das heißt, es hat schon dieses Salz eine Wirkung. Es macht Durst. Und so ist es auch im geistlichen Bereich, wenn wir Salz sind, durch unser Leben, unser Verhalten, unser Hilfe leisten, Gutes tun, dann kriegen Menschen Durst nach dem, was wir haben. Boah, was ist bei dir anders? Ja, letztlich bekommen sie Durst nach Gott. Okay, die dritte Möglichkeit, wie wir Einfluss ausüben können, ist ganz einfach, Menschen einzuladen. In Johannes 1, ab Vers 43 steht, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen, also die Rede ist hier von Jesus, und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus, das ist jetzt unser Part, spricht einfach zu ihm, komm und sieh. Ganz einfach, wir laden ein und sagen, schau es dir selbst an, Nathanael, komm und sieh. Eine ganz einfache Einladung. Und Nathanael kam und begegnete Jesus und dann war er überzeugt. Jemand hat seinen Teil getan, jemanden eingeladen und dann hat Gott seinen Teil getan. Ich sage immer, unser Auftrag ist zu bezeugen. Überzeugen macht der Heilige Geist. Da bin ich froh drum. Das ist diese Arbeitsteilung. Aber selbst das Bezeugen ist ja manchmal schwierig genug. Anderes Beispiel, im Matthäus-Evangelium, auch im Lukas-Evangelium übrigens, sehen wir, dass Jesus diesen Zolleinnehmer namens Matthäus einlädt. Er sagt zu ihm, folge mir nach. Und Jesus muss sowas Unwiderstehliches an sich gehabt haben, dass der tatsächlich seine Arbeit verlässt. Der steht auf und sagt, okay, tschüss, Job, ich gehe jetzt diesem Jesus nach. Ja, er folgt ihm buchstäblich nach. Und im nächsten Vers heißt es dann, dass dieser Matthäus in seinem Haus eine Party, ein Fest gab und alle seine Freunde einlud. Er wollte nämlich auch, dass sie alle diesen Rabbi, diesen tollen Lehrer kennenlernen. Und das waren alles Zolleinnehmer und stadtbekannte Sünder. Das Haus war voll und Jesus mittendrin. Und die Pharisäer, ja, die wurden natürlich wütend und sagten, er trinkt mit den Zolleinnehmern und Sündern. Und Jesus antwortet, ihr kennt es wahrscheinlich schon, die Gesunden brauchen keinen Arzt, nur die Kranken. Ich bin der große Arzt, darum bin ich hier. Die entscheidende Frage ist aber, wie sind all diese Gäste gekommen? Matthäus hatte sie eingeladen. Er hat ein Fest veranstaltet und wollte, dass alle Jesus kennenlernen. Er hat gesagt, kommt! Also wir tun unseren Teil, wir laden Menschen ein und Gott tut dann seinen Teil. Ganz schlicht und einfach. komm doch mit zu der Veranstaltung. Oder hier ist ein Link, cooler Podcast, hör dir das mal an. Komm mit zum Gottesdienst. Also wenn wir unseren Teil tun, dann kann Gott den seinen tun. Ganz einfach, komm und sieh. So, mein letzter Punkt, viertens. Das ist ja auch eigentlich ein ganz einfacher Punkt, der lautet, erzähle ganz einfach deine Geschichte. In Markus 5 finden wir einen erstaunlichen Bericht über einen, ja, heute würden wir vielleicht sagen Wahnsinnigen. Also es war der Mann, der von Dämonen besessen war und in den Grabstellen lebte. Er trug keine Kleidung, er war besessen nicht nur von einem Dämon, sondern von vielen bösen Geistern. Und er ritzte sich mit Steinen, schrie Tag und Nacht herum und die Leute hatten zu Recht Angst vor ihm. Und dann fing man an, ihn in Ketten zu legen, aber der hat sie immer zerrissen. Und alle hatten, wie gesagt, Angst. Und Jesus trieb dann die bösen Geister aus und befreite diesen Mann. Und aus diesem rasenden Wahnsinnigen wurde ein ganz anderer Mensch. Er war angekleidet, bei klarem Verstand und saß einfach da und hörte Jesus zu. Und dann sagte er zu Jesus, bitte lass mich mit dir kommen. Und interessanterweise sagte Jesus, nein. Und ich möchte mal den Vers mit euch lesen, Markus 5, Vers 19, da sagt Jesus zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Geh heim zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn und erzähl es ihnen. Und dieser Mann tat es und in der Bibel steht dann, alle staunten, waren erstaunt. Jesus sagt nicht zu dir und mir, geh und erzähl, was jemand anderem passiert ist. Sondern er sagt, geh und erzähl, was der Herr für dich getan hat, was du mit Gott erlebt hast. Geh heim zu deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, Schulkollegen. Wir müssen keine große Bußpredigt halten. Wir müssen auch keine Doktorarbeit über den Römerbrief schreiben. Oh, Gott sei Dank. Ja? Jesus sagte einfach, geh heim in dein Umfeld und erzähl den Leuten, was der Herr für dich getan hat. Also Gott war sehr, sehr gut zu mir und auch meiner Familie. Ich fühle mich wirklich sehr gesegnet. Unverdiente Gnade Gottes, sehr beschenkt. Und horch mal in dich hinein. Kannst du das auch von dir und deinem Leben sagen? Fühlst du dich gesegnet von Gott? Ja, dass er dich beschenkt hat mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Dann hast du doch was zu erzählen. Ich auch. Ja. Und das heißt wieder, wenn wir was erzählen, wir haben Einfluss. Ja, manchmal hört man von Menschen so dramatische Geschichten, ja, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat und das total verändert hat. Boah! Und dann guckt man in sein eigenes Leben und denkt, boah, wie langweilig. Nee, ich habe nichts zu erzählen. Doch, hast du. Es muss nicht dieses Große sein. Es sind manchmal die kleinen Dinge. Ich kann mich erinnern, da war mein Sohn Silas noch relativ klein, hatte plötzlich Schmerzen bekommen. Es war an einem Sonntag, da waren wir auch noch nicht hier in der Gemeinde. Hinterher hat sich herausgestellt, es war ein Leistenbruch. Wir sind dann in die Klinik und er wurde dann auch entsprechend operiert. Und da war in dem Zimmer, wo Jutta mit Silas war, auch eine andere junge Mutter mit ihrem fast gleich alten Sohn. Der hatte irgendwie Herzprobleme, ich weiß nicht mehr näher. Jedenfalls weiß ich noch, wie ich dann an einem anderen Sonntag sie besucht habe und sagt so, ja, Grüße von Schwester XY und auch die halbe Gemeinde hat gefragt, alle beten für uns. Und die andere Frau hat solche Ohren gekriegt. Boah. Und hinterher, als ich dann weg war, hat die Jutta angesprochen, wie beten. Also es war ein Satz, ne? Viele Grüße von XY, die anderen beten für euch. Ich habe nur bezeugt. Und dann ging das Gespräch los. Ja. Die war wie ein Schwamm, die hat alles aufgesaugt. Und dann kam der Tag, wo man sich verabschiedet hat. Ja, beide konnten, Mütter mit ihrem Sohn jeweils, das Klinikum wieder verlassen. Und sie wusste dann noch, dass wir in Rödental wohnen, dass wir einen Hauskreis haben und so weiter. Aber sie wusste jetzt nicht viel mehr. Halbes Jahr später stand sie im Gottesdienst auf der Matte. Das hat ihr keine Ruhe gelassen. Heute hat sie einen gläubigen Partner, hat geheiratet, mit ihm noch weitere Kinder gekriegt, ist eine tolle Mama, die ihre Kinder im Geiste des Herrn erzieht. Es war dieser eine kleine Satz. Ich kriege Gänsehaut. Ja? Also wenn Gott was vorbereitet, wir müssen nicht die große Story erzählen. Es sind diese kleinen Dinge. Du und ich, wir haben was zu erzählen. Gerade da, wo Gott dich hingestellt hat, hast du was zu erzählen. Wir können was in unserem Umfeld bewirken und Gott möchte uns da gebrauchen. Selbst wenn man nur so etwas Einfaches sagt wie, boah, ich hatte überhaupt keinen Frieden, ich war so unruhig und dann habe ich gebetet und Gott hat mir Frieden geschenkt. Also ich kann es dir nicht erklären, wie, was, aber ich war danach ruhig. Das ist nichts Besonderes, aber das können wir weitergeben. Und ich glaube, wenn jemand offen ist und die Leute suchen heute mehr denn je Frieden in einer Welt, die immer unzufriedener ist und wo Krieg und Elend und Not herrscht. Wir haben was Gutes anzubieten. Also lasst uns den Mund aufmachen. Ja. So, jetzt zum Schluss nochmal die vier Punkte aufgelistet. Führe ein verwandeltes Leben. Da sind wir nie am Ende. Ja, Gott ist da mit uns am Arbeiten, aber wir müssen immer wieder seine Nähe suchen, damit er uns Metamorphose verwandeln kann. Ganz praktisch auch die Augen offen halten, wo kann ich jemandem helfen in Not, sei es seelisch oder ja, mit praktischen Dingen beim Umzug jemandem helfen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch finanziell jemanden einladen, was Gutes tun und erzähle deine Geschichte. Ja, genau. Und ich bete jetzt noch zum Abschluss und dann darf das Lobpreisteam schon. Ich möchte euch auch einladen, dass ihr vorkommt und für euch beten lasst. Vielleicht seid ihr so wie ich, dass ihr sagt, ja, ich brauche aber noch mehr Mut. Also jetzt bei dieser Berlinfahrt waren dann, die Schüler durften in kleinen Gruppen dann auch immer wieder ausschwärmen ohne uns Lehrer. Und da hatte ich vorher auch gebetet, Herr, schenkt mir Gelegenheit und Mut. Weil so die anderen Lehrer, ja, alles so studierte Köppe, ne? Und so kritisch wie Gott. Ja, aber es gab Gelegenheiten und ich habe dann einfach auch meine Geschichte, jetzt nicht mein ganzes Leben, aber so was mir wichtig ist und erzählt. Und einmal habe ich auch gebetet, es war ja sehr verregnete Woche und dann kam die Sonne raus und ich so laut, danke Herr, könnt ihr euch jetzt bei mir bedanken, weil ich habe einen guten Draht nach oben, ne? Haben die aber geguckt. Ja. Machen kann ich es nicht, aber ich kann halt beten. Und genau, also kommt nach vorne, lasst für euch beten, dass Gott euch Gelegenheiten schenkt in der neuen Woche und auch den Mut. Und dann auch die richtigen Worte. Es muss keine theologische Abhandlung sein. Manchmal nur schöne Grüße von XY, die anderen beten. Das kann schon reichen. Ja. Wir sollen bezeugen, Gott will überzeugen. Ja, danke Herr, dass du uns für würdig erachtest. Ich denke, du könntest es viel besser. Du könntest eine Legion Engel sichtbar machen und alle wären geplättet und würden so ähnlich wie Johannes in der Offenbarung wie tot umfallen und einfach deine tolle Macht und Herrlichkeit sehen und die halbe Erde wäre bekehrt. Aber du hast irgendwie, ich weiß nicht warum, uns schwache Gefäße gewählt. Du willst uns unwürdige Dienerinnen und Diener gebrauchen, Herr. Und wir sind brüchige Gefäße. Aber wenn dein Geist uns erfüllt, dann ist es egal, dann füllst du unseren Mangel aus. Und da bitte ich dich einfach, ja, schenk uns Mut, schenk uns Gelegenheiten. Es geht nicht um uns und unser Bauchgefühl, dass wir uns gut fühlen, sondern wir sind so, so gesegnet und du möchtest, dass andere diesen Segen auch kriegen. Und da bitte ich dich, ja, gebrauche uns dazu. Amen.